freue mich sehr, dass wir miteinander unterwegs sind, heute wieder mit dem Wort Gottes. Und ich möchte euch einladen, wer Bibel dabei hat, sie gerne aufzuschlagen bei Lukas Kapitel 8. Dort sind wir unterwegs in nur 4 Versen heute Morgen. Ein kurzer Abschnitt, aber ein Abschnitt, der doch einiges in sich trägt. Und ich möchte den Predigttext lesen. Ihr seht es auf der Folie. Und dann starten wir miteinander. Das ist Gottes lebendiges Wort. Und es geschah an einem der Tage, dass er, das ist Jesus, und seine Jünger in ein Schiff stiegen, und er sprach zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie fuhren ab. Auf der Fahrt aber schlief er ein. Da fiel ein Sturmwind auf den See, und das Schiff füllte sich, und sie waren in Gefahr. Da traten sie hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen. Und sie legten sich, und es wurde still. Da sprach er zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, worauf baut dein Glaube auf? Stefan, worauf baust du deinen Glauben auf? Worin liegt dein Fundament? Wo ist dein Glaube wirklich zu Hause? Und dann könnte ich antworten: In meinem Theologiestudium. Ich habe immerhin 3 Jahre lang Theologie studiert. Darauf lässt sich Glaube aufbauen. Oder vielleicht würdest du sagen, dein Glaube fußt auf deiner Erfahrung mit Gott. Ich habe Gott erlebt. Mein Glaube lebt von diesen Erlebnissen. Vielleicht ist es bei dir auch ein Prediger, ein YouTube-Kanal, ein Buchautor, der deinen Glauben stützt. Vielleicht ein Dienst in der Gemeinde. Vielleicht die Gemeindeaktivitäten selbst. Vielleicht eine Sammlung von Worship-Liedern. Vielleicht ein Songwriter und seine Texte. Wo ist dein Glaube eingepflanzt? Angedockt? Zu Hause, sodass er wächst und nicht verdorrt? Wo ist euer Glaube, fragt Jesus seine Jünger hier auf dem See. Wo ist euer Glaube? Und das ist eine etwas komische Frage für Jünger, oder? Die immerhin bereit waren, alles liegen und stehen zu lassen, nur um Jesus nachzufolgen. Mein Glaube ist, dass ich mit dir hier im Boot sitze, statt mit Fischen richtig Kohle zu machen. Mein Glaube ist, dass ich mit dir von Dorf zu Dorf ziehe, um das Reich Gottes zu verkünden. Das wäre vielleicht die Antwort der Jünger gewesen vor dem Sturm. Vor dem Sturm. Egal, was nämlich unsere schnelle Antwort auf diese Frage ist: Wo ist dein Glaube? Eine Sache macht unmissverständlich klar, worauf mein Glaube wirklich gegründet ist. Eine Sache macht das klar: Ein Sturm. Wo dein Glaube ist, wird sichtbar, wenn es stürmt, oder? Jesus nimmt seine Jünger mit in einen Sturm heute Morgen in diesem Abschnitt. Aber nicht, um ihren Glauben bloßzustellen, sondern um zu demonstrieren, dass lebensrettender Glaube in ihm gegründet sein kann. in ihm, in Jesus. Der Lukas führt uns nämlich hier in Kapitel 8 in einen neuen Abschnitt in seinem Evangelium, in dem Jesus 4 große Wunder tut, Kapitel 8. Und er tut diese Wunder nicht für die Menge, so wie bisher, sondern diese 4 Wunder in Kapitel 8, die tut Jesus vor allem ganz gezielt für seine Jünger. Er will, dass sie sehen und dass sie begreifen, wer er ist. Und der Lukas hat das festgehalten in seinem Evangelium. Und er möchte sicherstellen, der Lukas, dass der Theophilus, sein Leser, und wir begreifen, wer Jesus ist. Und dass rettender Glaube darum nur bei ihm zu finden ist. Das ist die Botschaft in 4 Versen. Und Jesus stellt heute Morgen die Frage, wo ist euer Glaube? Aber nicht um die Jünger oder um uns bloßzustellen, sondern weil er selbst die Antwort darauf ist und uns das zeigen möchte. In Jesus ist mein Glaube, weil er der ist, dem Wind und Wellen gehorchen. Und das sehen wir in 3 ganz kurzen Abschnitten, durch diesen kurzen Abschnitt. Der Sturm, die ersten beiden Verse, die Reaktion und die Frage. So gehen wir jetzt durch miteinander. Und ich möchte dich bitten, Jesus, oh Jesus, dass du uns vor Augen geführt bist durch dein Wort. Amen. Der Sturm. Jesus nimmt seine Jünger mit in einen Sturm. Und so sieht es zuerst gar nicht aus, oder? Aber es scheint irgendwie, so wie der Lukas das aufschreibt, dass sie, sobald sie auf dem Wasser sind, es losgeht. Ja? Es geschah an einem dieser Tage, schreibt Lukas, und es sind die Tage, an denen Jesus mit seinen Jüngern von Dorf zu Dorf unterwegs ist und sie steigen in ein Schiff, weil Jesus ans andere Ufer des Sees Genezareth will. Er sagt, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren und seine Jünger hören auf ihn und sie fahren los. Und da ist keine Spur irgendeines Sturms. Die Jünger als erfahrene Fischer und Seeleute hätten das auf jeden Fall kommen sehen. Und tatsächlich ist die Fahrt so ruhig, dass Jesus, schau Vers 23, dabei einschläft. Und ich kann mir das gut vorstellen. Bei milder Brise auf See, beim sanften Plätschern der Wellen, beim leisen Rauschen der Segel und nach allem Umherziehen und Lehren und Wunderwirken ist es keine Überraschung, dass diese Überfahrt eine Gelegenheit ist für Jesus auszuruhen. Und so schläft er ein. Er schläft ein und was bleibt, sind seine Jünger und die See. Und dann passiert's. Es ist, als hätte der Sturm darauf gewartet, dass Jesus einschläft. Und es ist, als würde jetzt jemand auf einen Knopf drücken. Da fiel ein Sturmwind auf den See. Wusch! Der Lukas verwendet das Wort herabfallen oder herabwerfen, um das zu schreiben. Es ist, als würde jemand ganz plötzlich mit einem Sturm nach diesem Boot werfen. Und der Lukas, der erzählt das, als würde das alles in Sekunden passieren. Da fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff füllte sich und sie waren in Gefahr. In einem Satz von der milden Brise an den Rand des Untergangs. Ja, die Jünger, das sind erfahrene Fischer gewesen. Zumindest einige von ihnen. Das war sicher nicht der erste Sturm, den sie erlebt haben. Aber das hier, das scheint irgendwie anders. So absichtlich. So gezielt, so entschlossen. Der Lukas macht sich nicht einmal die Mühe zu erzählen, was sie wohl alles versucht haben. Vielleicht ging es wirklich einfach so schnell. Jedenfalls gab es für die Jünger scheinbar nichts, aber auch gar nichts, was die Gefahr hätte irgendwie eindämmen können. Wir kriegen keinerlei Infos über irgendwelche Versuche oder Gedanken, die sie gehabt haben. Das Einzige, was Lukas uns vermittelt, ist ihre Reaktion darauf, dass dieser Sturm auf sie fällt, das Boot sich füllt und sie in Gefahr sind. Die Reaktion in Vers 24. Und diese Reaktion, das ist mehr eine endgültige Schlussfolgerung oder ein Aufgeben, von dem Jesus jetzt vielleicht doch irgendwie was mitbekommen sollte. Jesus, wir kommen um. Das ist ihre einzige Reaktion. Sie wecken Jesus, um ihm zu sagen, wir kommen um. Schau, Vers 24, da traten sie hinzu, weckten ihn und sprachen, Meister, Meister, Apollumetha. Als brächten sie nur ein Wort heraus. So schreibt der Lukas das auf. Apollumetha, das heißt mit einem Wort, wir kommen um. Meister, Meister, wir kommen um. Das ist nicht einmal wirklich ein Hilferuf, sondern eine panische Feststellung ist es. Die Feststellung eines Haufens erfahrener Seefahrer. Kein Jesus hilf mit, kein Jesus hilf uns, einfach nur Apollumetha. Jesus, das war's. Mir denkt, mir wecken die. Die Bibel, ihr Lieben, die vermittelt uns Lesern einen irrsinnigen Respekt vor der See. Das Meer. Die See ist von Anfang an dieses unbändige Monster in der Bibel. Ja, noch bevor Gott Ordnung in die Schöpfung brachte, da war Wasser. Und zwar einfach überall. Und erst mit Gottes mächtigem Schöpfungswort ging das Wasser dahin, wo es hingehört. Nichts anderes als Gottes Schöpfungswort kann Wasser zähmen. Denken wir an die Sintflut, einfach 5 Kapitel später nach der Schöpfung. Wusch, alles tot. Denken wir ans Rote Meer. Wusch, Ägypten ertrunken. Und ist es nicht interessant, dass es von der neuen Schöpfung in Offenbarung 21 heißt, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr, dieses unbändige Monster. Die Bibel vermittelt ein irrsinniger Respekt vor der See. Und gleichzeitig vermittelt sie auch unmissverständlich, wer ihr Herr ist. Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Du teilst das Meer durch deine Kraft. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten. Er spaltete das Meer und führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie einen Damm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut, trockengelegt und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen konnten? Ich bin ja der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, dass seine Wellen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Das war's. Es gibt nur einen, der was tun kann, um diesen Sturm zu stillen. Gott Jahwe allmächtig. Und darüber hat Israel auch regelmäßig in diesem Psalm gesungen. Psalm 107. Die in Schiffen aufs Meer sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke Jahwes und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und all ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zu Yahweh in ihrer Not. Und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten und er führte sie in den ersehnten Hafen. Es gibt nur einen, der was tun kann, um diesen Sturm zu überleben. Yahweh allmächtig. Aber Apolumetha ist alles, was die Jünger herausbrachten in dem Moment. Sie konnten oder haben nicht mal mehr geschrien zu Yahweh in ihrer Not, um sie herauszuführen aus ihren Ängsten. Dafür war Meister, Meister, dafür war Jesus jetzt wach. Und Jesus stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen und sie legten sich und es wurde still. Vers 24. Mit anderen Worten, Jesus stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Jesus. Die Jünger haben Psalm 107 sicher gekannt. Wahrscheinlich schon als Kinder gesungen. Sicher haben sie geglaubt, dass Yahweh allmächtig Stürme stillen kann. Gott kann Stürme stillen. Das ist schnell geglaubt. Und noch schneller gesagt, oder? Klar kann Gott Stürme stillen und jeder, der hier sitzt, würde das wahrscheinlich bejahen. Gott kann Stürme stillen. Aber es ist ein abstrakter Glaube, oder? Es ist theoretischer Glaube, wenn ich sage, Gott kann Stürme stillen. Es ist wie, wenn ich glaube, gesunde Ernährung ist wichtig. Wer glaubt, dass gesunde Ernährung wichtig ist? Hände hoch. Ja, okay. Doch der Großteil immerhin. Wir glauben, dass gesunde Ernährung wichtig ist. Und dann stand ich plötzlich vor dem Kühlschrank. Und vor der offenen Chipspackung. Und was nützt mir Glaube, der abstrakt ist, wenn er nicht konkret ist? Ja, klar ist gesunde Ernährung wichtig. Klar kann Gott Stürme stillen. Aber abstrakter Glaube hilft nicht automatisch im konkreten Leben, oder? Die Jünger wussten, die richtige Antwort auf diesen Sturm wäre Yahweh. Das weiß man aus Psalm 107, das weiß man aus der Kinderstunde. Die Jünger kannten die richtige Antwort. Es ist nicht so schwer. In unseren Köpfen geht das leicht, aber wir brauchen etwas Konkretes, oder? Etwas, das greifbar ist. Im Sturm. Und darum fragt Jesus sie jetzt, wo ist euer Glaube? Wo? So richtig, konkret. Und die Antwort sitzt in ihrem Boot. Die Antwort ist in Jesus. in der Person, die dabei ist, diese Sachen, die sie gerade geweckt haben. Jesus bei dir. Bei dir, der Jahwe allmächtig und Mensch zugleich ist. Abstrakter Glaube hilft nicht. Und darum, ihr Lieben, darum hat Gott sich ganz konkret gemacht. Jahwe allmächtig sitzt in unserem Boot, höchstpersönlich. Und es ist kein Wunder, dass die Jünger erst einmal überhaupt nicht antworten konnten auf die Frage, wo ist euer Glaube? Schon mal die Jünger, die haben Angst hier. Nicht vor dem Sturm, sondern vor Jesus. Schau Vers 25. Sie aber fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Wer ist dieser? Jahwe allmächtig. Gott ganz konkret. Und das, damit Glaube ganz konkret wird. Abstrakter Glaube hält einem Sturm nämlich einfach nicht stand. Wie wir gesehen haben, oder? Sie haben gewusst, dass Gott Stürme stiller kann. Apollumetha ist aber alles, das rausgekommen ist. Und zu sagen, wo ist euer Glaube? Da, in diesem Boot sitzt er. Bei mir in meinem Sturm. Zum Angreifen nach. So konkret, so echt, so real. Es ist das Einzige, das einen Sinn ergibt, oder? Dass dieser, der auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie gehorsam sind, Gott konkret ist. Glaubbar. Jahwe in Person. Jesus. Und das ist mein Glaube. In Jesus dem Wind und Wellen gehorchen. In Jesus allein. Er ist der Gott über die Meere und die See. Der Gott Jahwe, der sich so echt in unser Boot setzt, dort bei ihm ist mein Glaube. Und dann wird es schon konkreter. Das ist, warum der Lukas all das aufgeschrieben hat, damit wir Jesus kennenlernen und begreifen können. Konkret. Wie heute in nur 4 Versen. Aus denen wir einiges mitnehmen können. Nämlich erstens, wenn ich will, dass mein Glaube nicht abstrakt bleibt, sondern konkret wird, dann brauche ich einen Sturm. Und ich weiß, das möge man eigentlich nicht. Ich mag keinen Sturm. Ich mag lieber, dass der Wind in den Segeln vielleicht rauscht, bestenfalls, und das Wasser plätschert. Und die Sonne mir auf den Bauch strahlt. Das ist, was ich möchte. Aber, Freunde, was ich brauche, um konkret zum Glauben, ist ein Sturm. Das ist so. Ich brauche einen Sturm. Und Jesus nimmt seine Jünger mit in einen Sturm. Und er nimmt die mit in einen Sturm. Wenn du Jesus etwas bedeutest, dann nimmt er die mit in einen Sturm. Garantiert. Damit er konkret wird. Ein Sturm ist manchmal, ein Sturm ist immer was Gutes in unserem Lehrbar mit Jesus. Weil Jesus bei mir ist. Ein Sturm klärt Sachen. Manchmal klärt ein Sturm meine Prioritäten. Manchmal klärt ein Sturm einen Richtungswechsel, den ich wirklich brauche. Manchmal klärt ein Sturm, wo ich wirklich stand mit Jesus. Ein Sturm klärt Dinge. Manchmal braucht es einen Sturm, das ist das Erste. Das zweite ist, Jesus ist im Sturm dabei. Ich bin nicht allein in dem Sturm. Wir sind nicht allein in dem Sturm. Jahwe allmächtig ist mit in dem Sturm. Und das macht einen Unterschied. Die Jünger haben noch wieder gebraucht, bis sie das gecheckt haben, wer Jesus wirklich ist. Sie haben die richtige Frage gestellt. Wer ist denn dieser? Aber auf das zielt Jesus jetzt an, mit einer Wunde, die jetzt kommt. Denn mit der Verklärung auf dem Berg, mit der Stimme vom Himmel, dies ist wer? Mein geliebter Sohn. Jesus, Gott lebendig, Gott allmächtig, ist bei uns in dem Sturm. Und drittens, Jesus stillt den Sturm. Wenn er lange genug getobt hat, dass ich lerne, was ich lernen muss. Oder, ja, wenn er einfach den gewünschten Effekt in meinem Leben oder vielleicht auch im Leben jemand anderer erzielt hat. Manchmal ist mein Sturm auch für andere gut. Wenn ich sehe, oder wenn die Person sieht, wie der Sturm auf mich wirkt. Wir haben dieses Jahr noch den 2. Korintherbrief vor, miteinander. Und dort ist der Trost, den ich kriege, manchmal darin begründet, dass jemand anderer leidet und ich sehe, wie der mit Trost und Leid umgeht. Jesus ist mit im Sturm. Er ist da und er bringt mich durch. Und er führt mich wie in Psalm 107 in den ersehnten Hafen. Und darum, viertens, baue ich meinen Glauben allein auf Jesus. Nicht auf einen YouTube-Kanal oder ein Buch oder mein Theologiestudium oder eine Worship-Band oder meinen Dienst als Pastor oder sonst auf irgendetwas. Ich baue auf Jesus. Und das tue ich, indem ich mir 4 Verse anschaue über Jesus, so wie heute Morgen. Es ist nicht so kompliziert. Jesus ist uns vor Augen geführt im Wort Gottes. Ich kann Jesus sehen. Ich kann ihn spüren. Ich kann ihn erleben. Ich kann ihn lieben lernen. Ich kann ihm vertrauen lernen. Weil ich sehe, wer und wie er ist. Und es reichen 4 Verse dazu. Und der wichtigste Sturm, den Jesus stillt, ist der Sturm der Anklage gegen mich. Der Sturm ist ein Chor zum ein für alle Mal stiller. Und der Sturm der Anklage lautet nämlich so, dass der Satan zu Gott sagt, wie kann Stefan jemals deine Güte sehen? Mit seinem sündigen Leber, mit seiner sündigen Gedanken, mit seinem Mangel an Liebe, mit den Begierden, die in ihm toben, mit dem unreinen Herzen, das in ihm pocht. Was anderes verdient der Stefan als ein Feuersturm. Das ist die Anklage. Das ist der Anklagesturm. Und Jesus steht auf und befiehlt diesem Sturm, dieser Anklage und den Wellen meiner Verzweiflung einfach still. Und mit durchbohrten Händen stillt er den Sturm der Anklage, ein für alle Mal. Da gibt es nichts mehr zu melden. Der Ankläger muss schweigen und die Wellen meiner Verzweiflung, oh, die beruhigen sich, wie in Psalm 107. Wie in Lukas 8. Wir feiern jetzt nahe das Abendmahl und der Josef leitet es durch für uns, mit uns. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns sagst, wo unser Glaube fester Boden hat. Nämlich bei dir, Lur. Und ich danke dir für die Stürme, die es manchmal gibt, damit wir das nicht vergessen. Danke, dass du da bist, Jesus. Und danke, dass du den größten und wichtigsten und zerstörerischsten Sturm schon lang gestillt hast am Kreuz. Für mich, für uns. Jesus, danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Ich liebe dich und ich liebe dein Boot. Und mit dir möchte ich auch jetzt und immer. Amen.